welches Lied geschrieben habe. Da war es so, dass ich mit meiner Doktorarbeit, da sitzen wir als Theologen 5 Jahre dran an einem Thema, und da kam ich absolut nicht weiter und war frustriert. Und dann griff ich zur Gitarre und dann ging der Blues mit mir durch und schon ging es wieder besser. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, ein Apostel. Und wir haben an dem Bild des römischen Brunnens deutlich gemacht, dass das nicht irgendein Titel ist, sondern dass die Aposteltitel im engeren Sinne, wenn es nicht Missionare meint, als ein verbreitetes Gemeindeamt, von größter Bedeutung ist. Denn die Apostel waren das Glied zwischen Jesus und der Erscheinung des Auferstandenen einerseits und der Verschriftlichung des Neuen Testamentes auf der anderen Seite. Die Apostel überbrücken diese Kluft zwischen Jesus selber und dem Neuen Testament. Durch die Apostel hat er dies geschrieben. Nun könnten einige sagen, warum machst du, Hans-Joachim, das so aufwendig? Ist ja ganz nett, wenn der römische Brunnen 5 Schalen hat, aber wieso unterscheidest du zwischen dem Evangelium, das Jesus selber gab, den Aposteln und dann erst dem Neuen Testament, wie Lukas und andere Briefe von Menschen, die Christus als Auferstandene nicht gesehen haben? Nun, es wäre ganz einfach, wenn alles, was im Neuen Testament steht, ohne Spannungen und Widersprüche wäre. Und ich weiß, dass wir in unserem CVM die 4 Evangelien immer im Abstand gelesen haben im CVM. Und zwar deshalb, wenn wir nämlich im ersten Jahr Markus lesen und dann erst im übernächsten Jahr Matthäus, dann haben wir wieder vergessen, was wir bei Markus gelesen haben, dann merken wir nicht die Abweichungen. Also einmal sitzt der Bartimäus vor Jericho, einmal sitzt er dahinter und einmal ist er zu zweit und einmal ist er alleine. Das sind zwar vordergründige szenische Spannungen oder Widersprüche, aber es gibt natürlich auch inhaltliche Herausforderungen. Das heißt, das Neue Testament ist vielstimmig. Aber noch mehr. Es gab Fälle, da haben sogar Apostel einander widersprochen. Das war eine Bruchstelle, eine Krise, da hätte alles schiefgehen können. Nämlich in einer Situation, die für den Römerbrief auch wichtig ist, in Galater 2, 11 folgende, in der Gemeinde in Antiochien, in Syrien, dem heute heiß umkämpften Syrien, in der zentralen Stadt Antiochien. Da war eine Gemeinde, wie auch Lukas berichtet, die sehr früh entstanden ist, weil dort eine große Judenschaft war auch. Und insofern ist die antiochenische Gemeinde eine der frühen Gemeinden außerhalb von Jerusalem und Judäa gewesen, also eine der Säulen der frühen Kirche. Und dort war es so, dass durch Paulus und Barnabas es selbstverständlich war, dass man gemeinsames Abendmahl feierte zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und da das Abendmahl und die Abendmahlsgemeinschaft auch für Christen wie für Juden von großer Bedeutung war, bedeutete das gemeinsame Abendmahl, der gemeinsame Gottesdienst, wir sind alle Christen, es gibt weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freier, weder Jude noch Grieche, in Christus gibt es nur eins. Und das ist der Mensch in Christus, also keinen Unterschied, alle sind gleichwertig in Christus, egal wo sie herkommen und egal welchen Status sie gesellschaftlich haben, Jude oder Heide. Petrus war in der Tat ein Pontifex, ein Brückenbauer, ein Vermittler. Er wirkt manchmal schwankend, das ist aber nur die Kehrseite, denn wenn man Vermittlungstheologe ist, dann muss man immer sehen, dass man alle einbindet und dann hat man natürlich manchmal solche Konfliktsituationen, muss einen Spagat hinkriegen. Das müssen die kernigen Kämpfer nicht, sondern den Spagat müssen über die Vermittlungsposition machen. Als Petrus in Antiochien war und die haben Abendmahl gemeinsam gefeiert, da hat er Galater 2, 11 folgende selbstverständlich an der Abendmahlsfeier teilgenommen. Und von Lukas wissen wir, wir denken an das Haus des Cornelius, Apostelgeschichte 10 und 11, dass er grundsätzlich die Heidenmission mitgetragen hat, so auch auf dem Konzil in Jerusalem. Das heißt, er hat Paulus grundsätzlich Recht gegeben, er hat ihm die Hand gegeben der Gemeinschaft und hat gesagt, doch, deine gesetzesfreie Mission, das akzeptiere ich, und er hat selber auch missioniert. Aber er war ja zugleich mit der Urgemeinde in Jerusalem verbunden. Und in der Urgemeinde in Jerusalem waren die Kräfte bestimmend, die selbst als Judenchristen weiter Juden sein wollten. Und der Sprecher dieser Gruppe, das war Jakobus, der Bruder des Herrn. Jakobus, der Bruder des Herrn, hat seit 42, der Hinrichtung des Jakobus, dem Zebedaiden. Wir lesen das in Apostelgeschichte 12. Da hat Jakobus praktisch die Vorherrschaft bekommen. Nicht? Wir denken immer, Petrus war die Säule in Jerusalem. Das war auch für die ersten Jahre so. Aber schon nach 10 Jahren war der Herrenbruder bestimmend und die Jerusalemer Gemeinde war vor allen Dingen judenchristlich geprägt. Das heißt, sie versuchten Christus und Mose, Gesetz und Evangelium zu vereinen und als Judenchristen zu leben. Wir nennen solche Judenchristen, die also Mose und Christus, Evangelium und Gesetz freundschaftlich verbinden wollen und versuchen wollen, das unter ein Joch zu kriegen, wir nennen die Judaisten. Also Judaisten sind Judenchristen, die Mose hochhalten, die Beschneidung weiter praktizieren, das Ritualgesetz weiter praktizieren. Solche Judenchristen, solche Judaisten kamen nach Antiochien und waren hell entsetzt. Und sie warfen den Judenchristen Petrus und Barnabas und den Paulus vor, wie könnt ihr, die ihr doch selbst Juden seid und das Gesetz halten müsstet, Ritualgesetze, keine Verunreinigung durch Heiden und Sünder, wie könnt ihr an einem Tisch sitzen, an einem Abendmahlstisch sitzen mit den Heiden? Das geht nicht. Und sie waren so hartnäckig, dass Petrus nachgegeben hat und hat sich von den Heidenchristen getrennt. Das heißt also, Petrus hat auf Drängen dieser Jerusalemer konservativen Judaisten die Abendmahlsgemeinschaft mit den Heiden preisgegeben. Da könnte man jetzt sagen, und Barnabas hat es vielleicht auch so gesagt, naja, wir wollen ja keinen Konflikt mit Jakobus, wir wollen keine Abspaltung von Jerusalem, um der Einheit der Kirchen willen machen wir das so. Das heißt also, die Judenchristen feiern Abendmahl am Haupttisch und die Heidenchristen feiern es am Katzentisch. Ich weiß nicht, ob ihr das früher zu Hause auch hattet. Wenn das Esszimmer zu klein war und es kam Besuch, dann durften die Erwachsenen an den Haupttisch und die Kinder mussten an den Katzentisch mit dem Dienstmädchen oder Erzieherin oder ich weiß nicht was. Also man fühlte sich am Katzentisch, nicht? Das war immer der abgeschobene kleine Tisch, fühlte man sich etwas abgeschoben. So wurden die Heidenchristen abgeschoben. In der Situation ist Paulus explodiert. Und zwar nicht, weil er Choleriker war, sondern weil er sagte, jetzt habt ihr das Evangelium verraten, ihr habt Jesus Christus verraten, denn ihr habt eure Schwestern und Brüder, die nicht geborene Juden sind, im Stich gelassen. Ihr habt sie praktisch allein gelassen und ihnen gesagt, ihr seid nicht vollwertige Töchter und Söhne Abrahams, euch gilt die Verheißung Jesu Christi nur zum Teil und nicht ganz. Und implizit eingeschlossen habt ihr ihnen ja praktisch die Botschaft vermittelt, ihr dürft erst an den Erwachsenentisch, vom Katzentisch weg, wenn ihr euch beschneiden lasst und das ganze Mosegesetz übernehmt. Und was macht Paulus? Nun, er tritt nicht mit dem Fuß auf und sagt, das geht nicht, ich bin Apostel, ich will es anders, ich habe Recht und ich habe immer Recht. Sondern was kann er machen? Ein Apostel widerspricht einem Apostel. Das ist der Worst Case, nicht? Das ist absoluter Super-GAU. Denn wenn wir das Evangelium als Christen nur durch die Apostel haben und die jetzt in Streit geraten, dann wird uns ja die Quelle abgeschnitten. Wir kommen ja nicht zu Jesus Christus selbst. Wir waren nicht dabei am Ostermorgen. Wir brauchen die Apostel. Und das Faszinierende ist, dass Paulus selber sich auf die Wahrheit des Evangeliums bezieht. Das heißt, er konfrontiert den Petrus und sagt, du weichst ab von dem richtigen Weg, indem du die Heidenchristen im Stich lässt, sie nicht ernst nimmst als Christen, als Söhne Abrahams und Töchter Sarahs. Und du weichst ab von der Wahrheit des Evangeliums. Das heißt also, der Apostel wirft nicht einfach sich mit seiner Macht in die Runde und sagt, ich muss Recht behalten, sondern er sagt, Petrus, wenn wir auseinandergehen, dann müssen wir wieder zusammenkommen. Und das können wir nur in dem einen Evangelium, denn es gibt ja nur eins, es gibt kein anderes. Christus hat nur eine Botschaft allen in der Auferstehung gesagt. Und die müssen wir jetzt anwenden. Wie macht es Paulus im Streit zwischen Aposteln? Nun, er macht es genauso, wie wir es hier gelesen haben. In dem Briefkopf des Römerbriefes hast du dich vielleicht gewundert. Kaum spricht er von sich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Und jetzt kommt es, was ist die Grundlage? Dass er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Apostel, Gemeinden der frühen Kirche streiten auf der Basis der Heiligen Schrift. Das war für die ersten Christen das Alte Testament. Für uns ist es Altes und Neues Testament, sodass wir hier eine Erleichterung haben. Zweitens, jetzt kommt in Vers 3 und 4 etwas, das hast du gar nicht erwartet. Es kommt nämlich etwas, was ganz feierlich formuliert ist, wie wir es als Glaubensbekenntnis reden. Das Evangelium ist ein Evangelium, das ist die erste Schale. Das wird bezeugt schon von der Schrift, also wir haben das Alte Testament, um zu ringen, was ist Wort Gottes, wie sollen wir es verstehen? Und es ist das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus, der die Quelle ist. Die Einheit ist in Jesus Christus. Und Paulus zitiert hier ein frühchristliches Bekenntnis. Das ist faszinierend, dieses Bekenntnis in Römer 1, 3 und 4, kommt wohl aus den 40er Jahren, ist entstanden, in den ersten 10 Jahren nach Kreuz und Auferstehung Jesu. Wir haben es hier mit Urgestein der frühen Kirche zu tun. So nah sind wir dran. Und damit sagt er, wie möchte ich im Römerbrief Evangelium entfalten? Wie streite ich mit Gemeinden und Irrlehrern? Und wie muss ich mich mit Apostel auseinandersetzen, wenn selbst mal Apostel miteinander streiten, obwohl sie doch den einen Herrn gesehen haben, das ein Evangelium bekommen haben, auf der Basis von Schrift und Bekenntnis. Das sind die beiden Säulen, auf die Paulus sich immer wieder bezieht. Schrift und Bekenntnis. Und wir haben, wenn wir genau hinschauen, im Neuen Testament eine Fülle von Bekenntnissen und Christushymnen. Die bekanntesten sind uns im Kopf, nicht Johannes 1, 1 folgend, dem Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ein ganz früher Christushymnus, ein Lied, das die ersten Gemeinden gesungen haben. Oder auch das andere Lied, Philipper 2, nicht, wo Paulus zur Einheit ermahnt, wir sollen so gesinnt sein, wie es in Jesus Christus möglich ist, gesinnt zu sein. Und dann kommt dieses wunderschöne Lied, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht fest, wie ein Raub Gott gleich zu sein, entäußerte sich selbst. Das sind Bausteine des Bekenntnisses der Hymnen. Und auf der Basis von den beiden suchen sie nach der Mitte. Warum mich das so fasziniert? Weil es bis heute noch genauso ist. Solange wir in einer Gruppe alle einer Meinung sind über Fragen der Ethik, über Fragen der Lehre, der Dogmatik, des Glaubens, braucht man diese Kompliziertheit nicht, sondern wir wissen, das Wasser in der vierten Schale ist von Christus selbst. Wenn wir aber mit anderen Kreisen, mit anderen Personen um die Wahrheit des Evangeliums ringen, müssen wir ja Rechenschaft geben können von unserem Glauben. Und dann müssen wir ganz präzise formulieren können. Und dann ist die Frage, wie können wir das denn jetzt austragen und ausdiskutieren? Und da haben wir heute noch Schrift und Bekenntnis. In den Bekenntnissen, die sind nicht der Schrift gleichgeordnet, in den Bekenntnissen wird praktisch verdichtet, kondensiert der Konsens, die Übereinstimmung, das, was uns verbindet im Glauben, formuliert und von Generation zu Generation weitergegeben. Die Bekenntnisse stehen nicht über der Schrift. Sie sind ja nur eine Ableitung, eine Kondensation der Schrift. Aber wir tun gut dran, sie hochzuhalten. Und da ich sowohl in der Synode der Landeskirche in Baden-Württemberg bin, wie auch in der Kammer für Theologie für die Evangelische Kirche in Deutschland, weiß ich, wie wichtig Schrift und Bekenntnis sind, weil wir da immer wieder die Grundlagen verlieren und verirren uns modern in irgendwelche ethischen Abweichungen und Lehren, weil wir Schrift und Bekenntnis verlassen. Also wir brauchen die Schrift und wir brauchen das Bekenntnis, wo verdichtet formuliert ist, wer ist Jesus Christus? Er ist nicht Mensch, er ist Gott, er ist Gottes Sohn, er ist für unsere Sünden gestorben, er ist von Gott auferweckt worden. Das sind die Grundbekenntnisse, die wir unbedingt brauchen. Also das Faszinierende ist, auch Apostel können irren, denn im antiochenischen Konflikt in Antiochien, kann nur einer Recht gehabt haben. Entweder hatte Petrus Recht mit den Jakobusleuten, Heidenchristen sind keine vollen Christen, dann können wir heute einpacken, dann sind wir alle keine Christen. Ich weiß nicht, ob ein Judenchrist unter uns ist, das wäre ein Vorrecht, wir begrüßen ihn von Herzen, aber das wäre eine Ausnahme hier in Österreich und in Deutschland. Also wir alle sind Heidenchristen, nach der Perspektive der Jakobusleute wären wir alle überhaupt nicht Christen. Hätten auch keine Gewissheit des Heils, nicht, sondern wenn wir uns nicht beschneiden lassen, bevor wir sterben, dann haben wir gar keine Heilsgewissheit. Das hat also alles Konsequenzen. Ich bin gestern Abend schon beim Abendessen gewesen. Ich denke, das war nicht ganz koscher, was in dem Fleischküchle drin war. Als Kölner liebe ich Fleischküchle, aber koscher ist das nicht, nach Mose ist das auch nicht. Wir essen auch kein geschächtetes Fleisch. All das wäre von Mose nicht erlaubt gewesen. Also das heißt, wir leben in selbstverständlicher Freiheit vom Gesetz des Mose, aber wir sollten auch wissen, was wir tun. Nicht, weil wir an Christus und das Evangelium allein gebunden sind und alles andere untergeordnet ist unter Christus. Die Einheit in Christus ist das Bestimmende. Also, wenn euch jemand sagt, aber im Neuen Testament gibt es doch Widersprüche, dann zuckt nicht zusammen, dann grinst nur und sagt, ja, darf es auch, ist ja die vierte Schale. Und wenn jemand sagt, aber auch Apostel können streiten, dann kannst du sagen, ja, das ist biblisch, dass Apostel streiten, steht nämlich in Galater 2. Und der meint, er hätte jetzt deinen Glauben zerschlagen, aber dein Glauben gründet nicht auf dem Neuen Testament. Das Neue Testament ist das Zeugnis der Grundlage des Glaubens. Ich glaube an Jesus Christus, den Gekreuzigten, Auferstandenen. Der hat mich ergriffen und darin gründet mein Heil. Und deshalb ist Jesus Christus auch die Mitte der Schrift. Nicht immer auf ihn gucken und von ihm her entscheiden. Ich nehme einen Konflikt, der älter ist, damit ihr jetzt nicht mit euren Gedanken abwandert. Es gibt ja auch aktuelle EKD-Konflikte. Aber ich denke an die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da hatten wir über die Nachrüstungsdebatte fast ein Zerbrechen des Christentums in Deutschland. Weil die einen sagten, wenn die Gegenseite so aufrüstet, dann können wir nur durch eigene Stärke verhindern, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Also unsere Pflicht aus Vernunft ist, so sehr uns das widerspricht, Waffen herzustellen, wir brauchen die Waffen, um den Krieg zu verhindern. Die andere Seite hat gesagt, Bergpredigt, Gewaltlosigkeit, wir haben nur das Wort als Autorität. Es ist doch ein Wahnsinn, dass wir als deutsche Kultur, die sich auf das Christentum gründet, das mittragen, dass man praktisch Atomwaffen herstellt, wo der Einsatz von Atomwaffen doch schöpfungsverachtend und gottesverachtend ist. Das hat ja keiner bestritten, dass der Einsatz gottesverachtend ist. Aber hier wären wir als Christenheit fast auseinander. Das Einzige, was uns zusammenhielt, war Jesus Christus und die Frage, wie sollen wir dieses eine Wort Gottes nun in die Gegenwart buchstabieren? Wie können wir hier entscheiden? Es gibt Fälle, da muss man nur lange genug nachdenken, kommt zu eindeutigen Antworten. Ich sage aber gleich, es gibt ethische Fälle, ich denke in Deutschland an Bonhoeffer und den Widerstand gegen Hitler, wo Christen praktisch nur zwischen zwei Übeln wählen konnten, wenn Menschen in den Krieg gerufen werden, die Christen sind. Nicht, dann habe ich zwischen zwei Übeln zu entscheiden. Und so gibt es viele ethische Entscheidungen, da geht es nicht um Schwarz-Weiß, sondern wo ich einfach sagen kann, was kann ich selber mittragen? Und ich kann zitternd bitten, dass ich jetzt das kleinere Übel tue. Nicht, also um es nicht zu verklären, es ist nicht so, dass du nur lange genug Bibel lesen musst und alle Fragen klären sich. Es bleiben manche Fragen auch ein Konflikt, aber die müssen wir auch als offenen Konflikt aushalten in den Gemeinden, miteinander ringen. Und Einheit und Mitte finden wir nur in Christus. Jetzt verstehen wir schon etwas, warum Paulus das Briefpräskript, also diesen Briefkopf, so ausführlich formuliert. Er hat Grund. Er schreibt nämlich als ein Apostel, der den Römern nicht bekannt ist. Und lesen wir die Überleitung dann in den folgenden Versen 1,18 folgende, dann sagt er es auch. So oft wollte er schon nach Rom kommen. Wir gewinnen den Eindruck, er wollte eigentlich die Römer selbst evangelisieren. Da aber Paulus nicht da säen wollte, wo schon andere gesät haben, das heißt, er war als Missionar, als Evangelist gesandt, eben nicht um zu säen, wo andere schon gesät haben, also nicht in bestehende Kirchen hineinzuwirken, sondern neue Kirchen zu gründen und neue Gemeinden. Deshalb hatte er ursprünglich den Plan, war aber bisher aufgehalten worden. Wir kommen gleich noch drauf, was ihn hätte aufhalten können. Und bis es jetzt soweit ist, dass er nach Rom kommen kann, wie er es vorhat, sind sie längst eine Gemeinde. Es gibt Heilige in Rom. Und insofern also kommt er nicht mehr als Missionar. Seine ursprüngliche Absicht, seine ursprüngliche Bereitschaft hat sich erübrigt. Es gibt schon Christen in Rom. Er kommt also zu diesen Römern und muss sich ihnen vorstellen, weil er nicht bekannt ist. Das heißt also, er gebraucht seine Titel, um sich selber vorzustellen. Erste Thessalonicher war das nicht nötig. Sie kannten ihn, sie liebten ihn und es gab keine Konflikte. Wir könnten jetzt eine Probe machen. Ihr könnt es euch aufschreiben, in Ruhe nacharbeiten. Wenn ihr Galater 1,1 aufschlagt, da habt ihr praktisch eine Crossover-Stelle. Die Galater kennen Paulus ja. Paulus hat sie wie eine Mutter auf die Welt gebracht und er sagt, jetzt muss ich nochmal wehen leiden, als müsste ich euch ein zweites Mal auf die Welt bringen. Das heißt, eigentlich müsst ihr nur sagen, euer Paulus, Absender, genügt. Aber die Galater kannten ihn, aber in Galatien war er umstritten. Denn die Judaisten, die judenchristlichen Gegner, waren bei den Galatern hinein in die Gemeinden und hatten sie verunsichert. Das heißt also, da wo Paulus erstens unbekannt ist, wie bei den Römern, oder seine Autorität im Schwinden ist, weil Irrlehrer in die Gemeinde kommen und das in Frage stellen. Der Paulus ist gar kein Apostel, der hat das Evangelium gar nicht von Christus. Bestenfalls hat er es in Jerusalem von Jakobus und Petrus gelernt, aber wie ihr seht, hat er nicht genau aufgepasst. Der hat wahrscheinlich mehr die Berge im Blick gehabt als die Bibelschule im Tauernhof, nicht? Und deshalb sagt er jetzt das falsche Zeug, nicht? Also der Paulus ist gar nicht Apostel im Vollsinn. Da muss Paulus also seine Titel wieder einführen. Und insofern ist das nicht einfach nur beiläufig, wie wir als eitle Professoren dann immer Professor Doktor schreiben, wenn wir noch ein paar Doktoren haben, bis zum Stottern wiederholen, sondern es ist bei Paulus, wenn er Titel gebraucht, hat es einen Grund. Nicht? Es hat immer einen Grund. Entweder, weil er eben sagt, ich rede ja nicht im eigenen Namen. Mir geht es nicht um meine eigene Meinung, ich will kein Kusch schreiben, sondern mir geht es darum, das Evangelium euch zu geben, im Namen Christi. Ich bin von ihm gesandt. Und bei den Galatern muss er an die Titel erinnern, deshalb, weil es umstritten ist. Und so fängt er im Galater an, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und dann sagt man sich, huch, das ist aber ein komischer Einstieg, wenn jemand mit Negation einsteigt. Nicht Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen. Das heißt also, die Aggression, die Paulus entgegenschlägt, muss er schon gleich am ersten Netz empfangen, nicht? Bevor er sich das Spiel eröffnen kann, kommt schon der erste Ball über die Linie, nicht? Und er muss ihn erwidern, nicht? Da merkt man also, wie angespannt die Situation in Galatien ist. Die Galater also kennen ihn nicht. Er wollte schon immer, die Römer kennen ihn nicht. Er wollte schon immer nach Rom hin, aber bisher hat es nicht geklappt. Und so stellt er sich mit seinen Titeln vor und sagt gleich, auf welchem Fundament arbeite ich? Auf dem Fundament von Schrift und auf dem Fundament von Bekenntnis. Und was immer ich im Folgenden schreibe, dürft ihr prüfen. An der Schrift und am Bekenntnis. Und das ist ganz faszinierend. So sollte es eigentlich bei aller Verkündigung sein, nicht? Dass man das, was man hört, allemal, wenn es neu ist, aber manchmal auch, wenn es einem zu vertraut erscheint, immer kritisch prüft. Stimmt das überein mit der Schrift? Ist das schriftgemäß? Und entspricht es dem Bekenntnis oder weicht es vom Bekenntnis ab? Deshalb also 6 Verse Absender. Das ist der Grund. Die Römer kennen ihn noch nicht und er stellt sich selber vor und er stellt sein Anliegen vor. Und nun kommt er galant überleitend in Vers 6, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Von wem hat er vorher gesprochen? Unter allen Heiden. Aha. Wenn wir fragen, wer waren die Adressaten, dann können wir gleich erkennen, er redet vor allen Dingen offensichtlich hier zu Heidenchristen. Die römische Gemeinde besteht überwiegend aus Heidenchristen. So ist es hier in 5 und 6 schon greifbar. Ganz deutlich ist es dann auch später in Römerbrief im Kapitel 11, wenn er dort die Gemeinde ermahnt, sie soll sich nicht überheben über die Juden. Auch da ist es klar, er redet vor allen Dingen zu Heiden. Jetzt sagst du, Jakob, so what? Also in Rom sind Heidenchristen. Das ist aber ungewöhnlich. Warum? Nun, wie sind die ersten Kirchengemeinden entstanden? Die Apostel gehen in eine zentrale Stadt, Antiochien, Ephesus, Korinth, immer Zentren von Provinzen, also so wie man hier nach Schladming geht, wenn man sagt, das Herz von Österreich, gell? Also da geht man nach Schladming, also immer ins Zentrum rein und vom Zentrum aus strahlte das Evangelium dann in die ganze Provinz, in die Landschaft hinein. Wo fingen sie an? Nicht auf dem Marktplatz? Sie gingen in die Synagoge am Sabbat. Das heißt, die Ablösung der Gemeinden von den Synagogen, Ekklesia, die Versammlung der Christen, Synagoge, die Versammlung der Juden, ist dieselbe Bedeutung, aber 2 griechische Begriffe, die dasselbe meinen. Die Trennung zwischen jüdischer und christlicher Gemeinschaft ging nicht von den Christen aus, sondern die Christen gingen als Juden, die ersten Missionare waren ja ganz überwiegend Juden, in die Synagogen rein, haben dort verkündigt. Erster Sabbat, große Verwunderung. Zweiter Sabbat, großer Ansturm. Dritter Sabbat, Bekehrung der halben Synagoge und Entsetzen bei dem Rest. Vierter Sabbat, großer Krach, Rauswurf und bums waren sie draußen und es gab eine Gemeinde Jesu Christi in Abgrenzung zur Synagoge. Dann hat der Paulus aber nicht bei der nächsten Stadt gesagt, das ist mir ein bisschen mühselig, heute fange ich gleich an und miete mir ein Ladengeschäft an und fange am Sonntag an zu missionieren, sondern das haben sie treu gemacht. Warum? Das ist der Vorrang, das Vorrecht Israels, das sie immer bewahrt haben. Zuerst soll Israel es hören, zuerst gilt es Israel und wir als Heiden haben Teil. So ermahnt er auch die Heiden, dass sie in Römer 11 nicht übermütig werden und sagen, weil eben aus dem Ölbaum der Verheißung Gottes an Abraham nun einige Juden abgeschlagen sind, das heißt ungläubig sind. Deshalb sollen sich die Heiden, die als wilde Zweige eingepfropft sind, nicht überheben über die anderen und sagen, Ätsch, wir sind aber besser als die Juden, denn sie sind ja aus Gnaden oder drin. Also das Vorrecht Israels, ihnen gilt die Verheißung historisch und inhaltlich vorrangig. Und wir haben Teil nicht an Israel als ethnischer Größe, als Volk, sondern an der Verheißung, die Gott Israel gegeben hat. Wenn ich frage, was ist denn besser an Israel? Es ist bestimmt nicht die Politik, an der kann man leiden. Es ist bestimmt auch nicht jetzt die Moral aller Juden, die heute leben. Auch da findest du Exemplare, die sind nicht so furchtbar moralisch besser als andere. Das ist nicht der Punkt. Schon immer war es so, so hat es Gott durch Mose schon im 5. Buch Mose gesagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besser seid als die Völker, sondern um meine Liebe und meine Gnade, meine Barmherzigkeit zu erweisen. Also der Vorrang Israels ist alleine Gott und seine Erwählung. Aber dieser Vorrang kann nicht hinfallen. Und insofern, die Mission beginnt immer in der Synagoge und bis zum Rauswurf bleiben sie dann auch bestehen. Dann stellt sich die Frage, wohin? Nun, was machen sie? Jetzt sagt ihr, dann haben sie angefangen, Dome und Kirchen zu bauen aus Backstein und Sandstein. Nein, natürlich nicht, sondern die Urform der Gemeinde war die Hausgemeinde. Also die hatten nicht einen Hauskreis noch innerhalb ihrer Kirchen, sondern sie bestanden überhaupt aus Hausgemeinden. Nicht Hauskreise, sondern das war die Gemeinde überhaupt in der Grundstruktur. Und wenn ihr dann in Ruhe mal Römer 16 lest, das ist eigentlich eine Grußliste, über die man schnell hinweggeht und sagt, ja, was soll da noch kommen, ich nehme den Schlusssegen, dann ist gut. Lest es mal genau. 7 Gemeinden werden mindestens ausdrücklich benannt. Häuser, die gegrüßt werden. Das heißt, die römische Gemeinde wird allein nach 7 Einzelgemeinden schon angesprochen in Grüßen in Römer 16, 1 folgende. Nicht? Es werden wahrscheinlich noch viel mehr gewesen sein. Das Faszinierende also, wenn ich die neutestamentlichen Christen frage, was ist Gemeinde, was ist Kirche, es gibt da keinen Unterschied, beides Ekklesia, nicht? Der Begriff Gemeinde wie Kirche geht auf Ekklesia zurück, es gibt nur dieses eine Wort, dann sagen sie, Gemeinde ist schon, und wir denken an Matthäus 18, wenn 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen, schon das ist Ekklesia, das ist Gemeinde. Wenn ich aber sage, was ist die Ekklesia Christi, was ist die Kirche Jesu Christi, dann ist es die Kirche Jesu Christi aller Zeiten an allen Orten. Und jetzt haben wir was total Faszinierendes. Es gibt im Griechischen nur einen Begriff, also im Neuen Testament, das ist in Griechisch geschrieben, nicht im Neuen Testament, nur einen Begriff, Gemeinde. Gemeinde bedeutet einerseits Hausgemeinde. Dann schreibt er aber an die Hausgemeinden in Rom oder in Korinth. Also wendet er sich an die Stadtgemeinde. Dann sagt er den Korinthern, und bitte lest diesen Brief, die habe ich mit im Blick, auch unter all den Gemeinden in Achaia. Dann sind wir schon in der Provinz, also Landeskirche, wenn du so willst. Nicht? Und dann redet er von der Kirche Jesu Christi, absolut und ungebunden an einen Ort. Das ist die Kirche Jesu Christi über alle Zeiten, an allen Orten. Also alle Glaubenden der ganzen Welt, die je geglaubt haben, gelebt haben, zum größten Teil schon im Himmel sind. Ganz faszinierend, während wir uns streiten, wie habe ich das Verhältnis zwischen Landeskirche und Hauskreis? Wir uns streiten, was sind wir jetzt? Sind wir Gemeinschaft? Oder sind wir Gemeinschaftskirche oder sind wir Freikirche und ringe miteinander. Und die EKD, die wäre in Deutschland jetzt gerne selber Kirche und nicht nur Verbund von Kirchen. Das sind unsere Sorgen. Das ist aber die Jakobsleiter von unten gebaut, so kommt man nie in den Himmel. Sondern Kirche Jesu Christi sind alle Christen an allen Orten, evangelisch, katholisch, freikirchlich, charismatisch, wenn sie denn der Wahrheit des Evangeliums folgen. Und natürlich gibt es Charismaten, die haben Jesus Christus längst verlassen. und sind ihrem eigenen Geist gefolgt. Ich kenne aber auch genug Lutheraner, die mit Luther nichts mehr am Hut haben. Erst neulich hieß es, ja, mit Luther und über Luther hinaus, wo ich dann nur frech geantwortet habe, im kleinen Kreis, die haben Luther noch nicht mal in der Fußsohle erreicht. Was heißt denn da Lutheraner? Also, wo immer, es gibt Christen, die zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Und in allen Organisationen gibt es natürlich viele Beispiele, die einen erschreckend lernen, weil keine Kirche die Kirche Jesu Christi ist. Die Kirche Jesu Christi ist die weltweite Kirche aller Christen. Ein Kompliment an die Fackelträger und an Mario Thomas, den Begründer. Die Arbeit war schon immer ökumenisch. Und das hat mir sehr gut getan, als ich das erste Mal in Capenry Hall war, 5 Wochen lang. Ich war mit dem Moped hingefahren, 35 Stunden am Stück, damit ich auch die Fahrt genieße. Und zurück habe ich noch länger gebraucht, weil ich nicht nach Hause wollte. Und da habe ich das erste Mal erlebt, das Abendmahl zu feiern mit 20 Nationen in 11 Sprachen. Da hatte ich die Kirche Jesu Christi für mich das erste Mal greifbar und hatte eine Vorstellung von Himmel. Das war international und da waren alle Konfessionen. Und da hast du nicht gefragt, welcher Kirche gehörst du zu, sondern nur, liebst du Christus Jesus, ist er dein Herr? Und das war das Vereinende, nicht das ist gelebte Ökumene, von der Mitte her, von der Quelle her. Und so hat die Urgemeinde funktioniert. Ich gebe ja zu, ich will es ja nicht verharmlosen, die Jerusalemer Gemeinde hatte schon so ein bisschen den Tick, dass sie sagten, na, wir waren die erste Gemeinde und wenn wir was sagen, das sollte in der Provinz schon gehört werden. Das heißt also, die Jerusalemer hatten so ein bisschen die Versuchung zu sagen, wir sind Urgemeinde. Und wenn wir von Urgemeinde reden, reden wir auch immer von der Jerusalemer Gemeinde. Aber es war Paulus, der euch die Ebene bereitet hat, um deutlich zu machen, antiochischer Konflikt, nein, 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 es gibt keine Hierarchie, es gibt keine Abstufung in der Kirche. Und Matthäus hat es deutlich überliefert von Jesus, lasst euch nur Brüder nennen, ihr habt nur einen Herrn, nur einen Lehrer, nur einen Meister. Und wenn einer Bischof ist, das gab es auch im Neuen Testament so, dann ist er nicht Bischof im Sinne von, der regiert von oben runter in einer Pyramide, sondern der Bischof ist der Verantwortliche, der Verwalter, der für die rechte Lehre sorgt, so ist es wohl zu verstehen, also nicht nur fürs Geld sorgt, sondern das überwacht. Und das wäre ein gutes Pfarrerbild der Zukunft, wenn wir uns auf das Bischofsamt des Neuen Testamentes besinnen. Überwachen das Schrift und Bekenntnis, dass das eine, die Mitte Jesus Christus, gelehrt, verkündigt und weitergesagt wird, das sind die neutestamentlichen Ämter. Aber es gibt keine Hierarchie, keine Abstufung der Kirchen. Wir alle sind Kirche Jesu Christi, wenn wir seinen Namen anrufen. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Dann gehören wir zusammen. Und ich bin sehr bemüht in der Synode und der EKD, das neutestamentliche Kirchenbild immer wieder gegen alles überheben von Bischöfen, die sich dann katholischer verstehen, als sie es evangelisch eigentlich dürften und als Katholiken es wahrscheinlich tun, anzugehen und auch dagegen die Strukturen überzubewerten. Und das ist ganz wesentlich. So funktioniert also Kirche. Hausgemeinden, schon wir sind Kirche. Das heißt, jede Hausgemeinde ist ganz Kirche Jesu Christi. Aber, so habe ich dem Jugendwerk in Stuttgart es als Losung gegeben und sie haben es so freudig aufgegriffen, jede Hausgemeinde ist Kirche Jesu Christi, aber sie ist nicht die ganze Kirche Jesu Christi. Nicht jede Gemeinde partizipiert an der Weltkirche Jesu Christi. Aber niemand kann sagen, wir sind die Kirche von Schladming oder wir sind die Kirche von Stuttgart oder von Schorndorf oder wer immer unter uns ist. Nicht, das kann weder eine Freikirche sagen, nicht, das ist ja immer wieder entstehen neue Kirchen, die sagen, wir sind ganz ökumenisch, wir sind ganz offen, wir sind gegen alle Konfessionen. Wir sind die eine Gemeinde Jesu Christi Stuttgart. Nicht? Das ist dann immer ganz witzig, dass dann diese Vereinigungskirchen am Schluss noch intoleranter sind. Nicht? Nein, die Kirche Jesu Christi in Stuttgart ist die Summe aller Christen. Nicht? So also die Christen in Rom in Hausgemeinden entstanden. Ich habe euch aber noch nicht verraten, und damit gehen wir in die Pause, wieso war jetzt in Rom die Gemeinde nicht überwiegend jüdisch? Denn das war eigentlich die Urform. Juden vor allem und dann gemischte Gemeinde, Heiden kamen dazu. Das erfahren wir wieder unschätzbar wertvoll von der Apostelgeschichte. Das ist ja die erste Kirchengeschichte, die wir haben. Und da wird in Apostelgeschichte 18,2, ich bin nicht sicher, ob du es je mit Verstand gelesen hast, weil man liest so schnell drüber weg. Da heißt es, Paulus trifft Aquila und Priscilla, zwei Judenchristen, die kürzlich aus Rom gekommen waren, weil der Kaiser Claudius, das war im Jahr 49, wie wir rekonstruieren können, alle Juden aus Rom vertrieben hat. Und ein außerneutestamentlicher Historiker der Sueton, der verrät uns diese Vertreibung des Kaiser Claudius aller Juden, wir können es dann auf 49 datieren durch spätere Quellen, ist geschehen wegen Streitereien unter Juden. Also Apostelgeschichte 18,2 erfahren wir den Grund. Der Kaiser Claudius, mit C schreibt man es, der Kaiser Claudius hat 49 nach Christus alle Juden aus Rom vertrieben, weil sie sich gestritten haben. Und jetzt ist das Spannende, dass der heidnische Historiker Sueton angibt, das war, weil die sich stritten über so einen Schrestos. Schrestos ist aber eigentlich ein Knabe, also ich habe mich nicht versprochen, das ist ein Sklavenname. Schrestos heißt nämlich auf Deutsch, vom Griechischen übersetzt, der Brauchbare. Und Nomen ist Omen nicht, der Name soll das Wesen verraten. Man hat die Sklaven gerne Schrestos genannt, in der Hoffnung, dass er dann auch brauchbar ist und sich anstrengt. Das heißt also, der Sueton hatte Christus, da konnte er nichts mit anfangen. Gesalbter ist für die Römer kein Begriff. Und dann hat er das falsch verstanden und so haben wir eine heidnische Überlieferung, dass die Juden in Rom gestritten haben um Christus, wie es überall war. Und dann, wegen der Streitereien, hat Claudius das als Anlass genommen, alle Juden zu vertreiben. Der Römerbrief ist, ihr könnt es in der Chronologie lesen, wohl 55, 56 geschrieben. Und lest ihr Römer 16, die Grußliste, merkt ihr, Priska und Aquila sind inzwischen wieder zurück in Rom. Und das spricht unserer historischen Kenntnis. 49 wurden alle Juden und damit Judenchristen, auch das Ehepaar, rausgeworfen aus Rom. Die sind dann nach Korinth, Ephesus und haben da weitergewirkt. Und 56, als Paulus den Brief schreibt und selber kommen will als Jude, war dieses Edikt aufgehoben. Das heißt, die ersten Juden, Christen und Juden waren wieder zurückgekommen. Das ist der Punkt, an dem Paulus nun selber daran denkt, nach Rom zu gehen. Und jetzt kann er es auch wieder. Und das erklärt, warum die Adressaten vor allen Dingen Heidenchristen sind. Jetzt haben wir die kurze Pause, damit wir wieder auf die Spur kommen. Nicht? Das war ein Versehen von mir vorhin für die, die nachkamen. Also jetzt die kurze Pause, falls noch was zu trinken da ist, trinkt etwas schneller. Und dann sind wir wieder im normalen Plan. Das heißt, um halb geht es weiter, nicht mit der letzten Stunde. Ist das richtig? Korrigiert mich nach Schrift und Bekenntnis.